Beim ersten Mal sagte ich vielen Dank. Beim zweiten Mal sagte ich nur noch Danke. Beim dritten Mal sagte ich gar nichts und beim vierten Mal fing ich an, Forderungen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Muster erkennt. Ich erkenne es in meinem eigenen Leben, auch im Leben mancher meiner Mitmenschen, dass unsere Wertschätzung für das Gute, was uns jemand tut, mit der Zeit irgendwie abnimmt. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel bei euch mit dem Kochen zu Hause ist, aber bedankst du dich noch regelmäßig bei der Person, die gekocht hat? Bringst du deine Wertschätzung zum Ausdruck, dass du dich einfach an einen gedeckten Tisch setzen kannst und deinen Hunger an einem guten Essen stillen kannst? Oder mir ist beim Busfahren in Frankreich etwas aufgefallen, ein interessanter Unterschied zum Busfahren in Deutschland. Wusstet ihr, dass die Franzosen, wenn sie aus dem Bus aussteigen, sich bei dem Busfahrer bedanken mit einem lauten Merci? Also sie steigen aus und fast alle machen das, bedanken sich beim Busfahrer. Natürlich bezahlt man auch da fürs Busfahren, aber das hindert sie nicht daran, sich trotzdem regelmäßig einfach dafür zu bedanken, dass jemand für sie vielleicht um 4 Uhr morgens aufgestanden ist, um sie pünktlich und sicher zur Arbeit zu fahren. Heute soll es nicht um Wertschätzung gegenüber Menschen gehen, obwohl auch das wichtig ist, sondern um unsere Wertschätzung gegenüber Gott. Denn ich habe festgestellt, auch in meiner Beziehung zu Gott ist es so, dass meine Wertschätzung für das, was er für mich getan hat, mit der Zeit irgendwie abnimmt. Und in dieser Situation kommt uns der Apostel Paulus mit diesem wunderbaren Lobpreis am Anfang vom Epheserbrief zur Hilfe. Denn sein Lobpreis der Gnade Gottes kann unsere Wertschätzung für diese Gnade Gottes wieder ganz neu entfachen. Wenn wir uns durch diesen Text bewusst machen, wie tief die Gnade Gottes ist, werden wir auch in unserer Wertschätzung für diese Gnade Gottes erneuert. Und dann stimmen wir vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch einfach wieder ganz neu ein in diesen Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes. Nach einem typischen Gruß, der uns den Absender, nämlich Paulus und die Empfänger, die Gemeinde in Ephesus nennt, startet Paulus ganz am Anfang seines Briefes gleich ziemlich steil durch und wirft mit uns einen Blick in die Schatzkammer der geistlichen Segnung, die Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Im Jugendkreis haben wir angefangen, das Buch Daniel zu lesen und wir haben dabei unsere Textmarker in der Hand und dann sagt uns Martha ein Schlüsselwort, das wir, wenn wir den Text lesen, markieren müssen. Und das hilft uns dabei, zu erkennen, worum geht es in diesem Text, was ist hier wichtig. Und wenn wir das bei diesem Text machen würden, würden wir das Wort Christus und alle Pronomen für Christus bunt markieren. In der Jugend wissen wir inzwischen, was Pronomen sind. Das sind Fürworter, die für ein anderes Wort stehen. Also zum Beispiel, wenn da Christus steht, dann, wenn dann er kommt oder ihn, dann bezieht sich das auf Christus. Und all diese Worte würden wir in diesem Text markieren. Und wir würden sehen, dass unser Text, wenn wir das machen bei diesem Text, ziemlich bunt werden würde. Und wir erkennen daran, weil Christus dieses Schlüsselwort ist, dass er die Schlüsselperson ist für unsere Erlösung. Alle Segnungen Gottes bekommen wir, wie es hier heißt, in Christus. In Christus. Diese Verbindung in oder durch Christus kommt hier über 10 Mal vor in diesem Text. Und das bedeutet, aufgrund unseres Einsseins mit Christus, aufgrund, wir haben das vorhin gesungen, er ist mein und ich bin sein, aufgrund unseres Einsseins mit ihm haben wir Anteil an diesem Segen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, die in ihn eingepropft wurden. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder an seinem Leib. Und die Fülle des Segens oder auch aller Segen, nichts fehlt an diesem Segen. All das bekommen wir aufgrund unserer Verbindung mit Jesus Christus. Und weil wir gerade Reformation gefeiert haben, möchte ich nochmal unseren Reformator Luther zitieren, der dieses Einswerden mit Christus sehr schön veranschaulicht hat. Und er schreibt: Der Glaube vereinigt auch die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, wie Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden, so werden auch beide Güter eins. Und er beschreibt dann, wie wir Anteil bekommen an all den Gütern und den Segnungen Christi. Und dass alles, was wir mit in diese Ehe bringen, nämlich unsere Sünde, auf ihn fällt und wir sie ihm geben. Und er nennt das einen fröhlichen Wechsel. Und dann fragt er, ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Mädchen heiratet und sie von allem Übel befreit und mit allen Gütern ziert, schmückt und schön macht. Das heißt, nur durch Christus, oder besser noch, nur in der Verbindung mit Jesus Christus bekommen wir Anteil an dieser herrlichen Gnade, die Paulus hier beschreibt und für die er Gott preist. Und dann geht er ab Vers 4 nacheinander diese Segnungen durch und er beschreibt diese Gnadenerweise nacheinander. Und wenn wir diese Segnungen lesen, dann werden wir mitgerissen, Gott auch für diesen Segen zu preisen. Also was ist das Erste, wenn wir in Vers 4 schauen, wofür wir Gott preisen können? Es ist unsere Erwählung, oder wir können Gott preisen für den Segen unserer Erwählung. Vers 4. Denn in seiner Liebe hat er uns in Christus schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir heilig und untadelig vor ihm sind. Was lernen wir hier über das gnädige Handeln Gottes uns gegenüber? Wir lernen, dass Gott seine Liebe schon auf uns gerichtet hat, bevor wir irgendetwas getan haben und bevor wir oder irgendetwas anderes überhaupt existiert hat. Gott hat schon vor der Welt, vor der Erschaffung der Welt beschlossen, uns gnädig zu sein. Das heißt, die Initiative unserer Erlösung geht von Gott aus und nicht von uns. Das bedeutet es, dass Gott uns erwählt hat. Wir kennen das Konzept der Erwählung aus dem Alten Testament. Da lesen wir zum Beispiel, dass Abraham von Gott erwählt wurde. Wir lesen, dass das Volk Israel von Gott erwählt wurde. Und wir fragen, warum? Hatten sie irgendetwas getan, warum Gott seine Liebe auf sie gerichtet hat? Hatte Abraham etwas getan? Hatte Israel irgendetwas getan, warum Gott sich entschlossen hat, sie zu lieben? Rein gar nichts. Es war eine freie Gnadenwahl Gottes. Und Paulus sagt, so ist es auch mit uns. Und mit uns meint er die Menschen, die die Gemeinde Jesu Christi bilden, die, die an Jesus Christus glauben. Und er sagt, es ist eine freie Gnadenwahl Gottes. Und er sagt, diese Erwählung ist in Christus. In Christus hat diese Erwählung stattgefunden. Und das ist für uns vielleicht so, dass wenn wir über Gottes Ratschluss in der Ewigkeit nachdenken, dass das unser Denken sprengen kann. Und wir sagen, wow, das sind ganz schön tiefe Gedanken. Aber was Paulus uns hier sagen möchte, Gott hat uns schon damals in seinen Sohn Jesus Christus gesehen und deshalb seine Liebe auf uns gerichtet. Auch da wieder, es heißt, dass Gott nicht aufgrund unserer Würdigkeit, nicht aufgrund etwas, was er uns gesehen hat, was wir irgendwie leisten würden oder was wir tun würden, dass er uns erwählt hat, sondern allein aufgrund unseres Einsseins mit Christus, mit seinem geliebten Sohn, hat er seine Liebe auf uns gerichtet und uns zu seinem Eigentum gemacht und beschlossen, das zu tun. Manchmal gilt die Erwählungslehre in manchen christlichen Kreisen wie so ein schwarzes Schaf. Aber Paulus will uns in diesem Text, und das müssen wir wirklich in diesem Zusammenhang lesen, Paulus will nicht, dass wir uns jetzt in philosophische Spekulationen begeben und uns fragen, okay, warum, wenn Gott jetzt die einen erwählt hat, warum hat er dann nicht die anderen erwählt? Das ist nicht die Frage, die Paulus hier aufwirft. Oder Paulus will auch nicht, dass wir jetzt versuchen, irgendwie in den Ratschluss Gottes hineinzuschauen und uns zu fragen, gehöre ich jetzt zu denen, die Gott erwählt hat, oder muss ich erst wissen, dass ich erwählt bin, bevor ich glauben kann? All das will Paulus nicht. Paulus will uns durch die Erinnerung daran, dass Gott uns erwählt hat, einfach ins Staunen versetzen, unsere Anbetung befeuern und uns sagen, Gottes Gnade reicht schon bis in die Ewigkeit zurück. Von Ewigkeit her hat Gott uns geliebt. Und weil Gott schon damals als allwissender Gott alles über uns wusste und kannte, alle unsere Verfehlungen, er wusste auch damals schon, dass wir sündigen würden, dass wir ihn verachten würden. Und er hat uns trotzdem erwählt. Er hat uns trotzdem geliebt. Und weil das so ist, dürfen wir auch wissen, er wird uns auch aufgrund der Sünden, die wir jetzt begehen, nicht verlassen. Er wird seine Erwählung nicht widerrufen. Bei uns Menschen ist es so, wenn wir anfangen, einen Menschen zu lieben, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen eigentlich nicht, auf was wir uns einlassen, wenn wir anfangen, einen Menschen zu lieben. Aber Gott ist allwissend. Er wusste alles. Er kannte unser ganzes Leben. Er kannte jeden unserer dunkelsten Momente. Er wusste damals schon jede einzelne Sünde, die wir begehen würden. Er wusste schon damals, dass wir auch zu der Menschheit gehören würden, die den Sohn Gottes gekreuzigt hat. Und er hat sich trotzdem entschieden, uns zu lieben. Aber gleichzeitig macht Paulus hier auch deutlich, dass Gott mit seiner Erwählung eine Absicht verfolgt, nämlich die Absicht, uns heilig und untadelig vor sich zu stellen. Auch wenn wir wegen unserer Sünde in Gottes Augen nicht heilig und untadelig waren und sind, hat es ihn nicht abgehalten, uns zu lieben. Aber es hat dazu geführt, dass er sich vorgenommen hat, uns zu den Menschen zu machen, die wohlgefällig sind vor ihm. Das heißt es, heilig und untadelig zu sein. Dass, wenn Gott uns anschaut, er Freude an uns hat, weil wir ihn widerspiegeln. Und Martin Luther hat 1518 an der Heidelberger Disputation teilgenommen und er hat wunderbare Worte gefunden, um das zu beschreiben, als er folgende These da aufgestellt hat. Er hatte 28 Thesen, das sind nochmal andere Thesen als die 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg, aber da hat er folgende These aufgestellt und er sagt, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe Gottes, schreibt er dann weiter, liebt, was sündig, schlecht, töricht und schwach ist, um es gerecht, gut, weise und stark zu machen. Darum nämlich, weil sie geliebt werden, sind Sünder schön. Nicht aber, weil sie schön sind. Was wir aus uns heraus nicht sind, heilig und untadelig, das bewirkt im Leben. Genau mit diesem Ziel hat Gott uns erwählt und hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Das heißt, bei all der Schwachheit, bei all der Sünde, die wir jetzt noch in unserem Leben sehen, dürfen wir wissen, eines Tages wird Gott sein Gnadenwerk an uns vollenden. Und dann werden wir ganz gewiss heilig und untadelig vor ihm stehen. Jetzt sehen wir noch ganz viel Schwachheit und Sünde in unserem Leben. Aber Gott wird das Ziel zur Vollendung bringen. Und eines Tages werden wir heilig und untadelig vor ihm stehen. Aber weil wir Menschen oft selbst Gottes schönste Gaben missbrauchen, muss ich hier davor warnen, die Lehre von Gottes Gnade und die Lehre von Gottes Erwählung nicht zu missbrauchen. Manche haben aus dieser Erwählungslehre den falschen Schluss gezogen und haben gesagt, gut, wenn Gott mich schon in aller Ewigkeit geliebt hat und ich sicher geborgen bin in seiner Liebe, dann kann ich ja jetzt so leben, wie ich bin und so leben, wie es mir gefällt. Aber wenn wir den Text genau lesen, dann sehen wir, dass das ein Trugschluss ist. Denn wir sehen hier, dass Gottes Erwählung eine Erwählung zur Heiligkeit ist, die schon hier und jetzt in unserem Leben sichtbar wird und sich darin zeigt, dass wir ein echtes Verlangen haben, dass Gottes Heiligkeit in unserem Leben sichtbar wird. Das heißt, Gottes Gnade ist nie eine Entschuldigung dafür, für Sünde und einfach weiter in Sünde zu leben, sondern sie ist auch immer gleichzeitig ein Ansporn dafür, sein eigenes Leben Gott immer mehr zur Verfügung zu stellen und nach seinem Willen zu leben. Also das wäre eine falsche Schlussfolgerung aus dieser Erwählungslehre. Und hier kommt eine bessere Schlussfolgerung, die ich gelesen habe, von dem Theologen Gerhardus Voss, ein holländischer Theologe. Und er hat gesagt, der beste Beweis dafür, dass Gott nie aufhören wird, uns zu lieben, liegt darin, dass er nie damit angefangen hat. Ich sage das nochmal, der beste Beweis dafür, dass Gott nie aufhören wird, uns zu lieben, liegt darin, dass Gott nie damit angefangen hat. Auch das sprengt vielleicht unser Denken, aber wenn Gott schon vor Grundlegung der Welt angefangen hat, uns zu lieben, wo es noch keinen Ablauf von Zeit, dann bedeutet das, dass Gott uns schon für alle Ewigkeit geliebt hat. Das heißt, es gab keinen Zeitpunkt, wo Gott uns nicht geliebt hat. Und Voss sagt, das ist ein Hinweis darauf, wenn das so ist, warum sollte Gott dann aufhören damit, wenn es keinen Anfangspunkt für diese Liebe gab? Warum sollte es dann einen Endpunkt für diese Liebe geben? Gott, Es gibt nichts, was Gott, nachdem er uns schon von Ewigkeit geliebt hat, dazu veranlassen könnte, je damit aufzuhören. Und das ist etwas, wenn wir das begreifen, diese Erwählung, diese Gnade in dieser Erwählung, dann stimmen wir ein mit in diesen Lobpreis und sagen, gepriesen sei Gott für unsere Erwählung in Jesus Christus. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, nämlich lasst uns Gott für den Segen unserer Adoption preisen. Adoption heißt, dass Gott uns angenommen hat als seine Kinder. Und ich lese nochmal ab Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle, in aller Weisheit und Einsicht erfahren lassen. Hier werden gleich in diesen Versen mehrere Segnungen, mehrere zusammengefasst. Die Annahme als Kinder oder Adoption, Erlösung und Vergebung der Sünden. Und sie alle beziehen sich auf unseren gegenwärtigen Status, den wir vor Gott haben. Unsere Beziehung, die wir zu Gott haben. Wir sind jetzt von Gott adoptiert. Er hat uns als seine Söhne und Töchter angenommen. Wir sind erlöst. Und Erlösung heißt Befreiung durch die Bezahlung eines Preises. Und dieser Preis war das kostbare Blut seines Sohnes. Uns ist vergeben. Uns ist vergeben. Gott rechnet uns keine unserer Sünden mehr an und sieht uns so, als hätten wir nie gesündigt. Wenn Gott dich sieht in Jesus Christus, dann sieht er dich so, als hättest du nie gesündigt. Und diese drei Segnungen gehören zusammen. Denn die Erlösung, um die es geht, diese Befreiung, um die es geht, ist eine Befreiung von der Sünde. Gott hat uns die Sünden vergeben und uns dadurch von dem Urteil befreit, das über unserem Leben stand. Ein Urteil, das unseren Tod bedeutet hätte. Und zugleich hat er uns dadurch den freien Zugang zu ihm selbst als unserem himmlischen Vater ermöglicht, dass wir jetzt als Kinder vor ihn treten können. Und Paulus sagt, daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Wir sehen die Größe dieser Gnade oder wie tief diese Gnade ist, darin, was Gott bereit war zu geben, um diese Erlösung zu bewirken. Seinen einzigen, seinen geliebten Sohn hat er für uns sterben lassen. Das ist der Preis der Liebe, den er bezahlt hat. Und kein Wunder kehrt Paulus immer wieder zu diesem Refrain zurück. All das trägt zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade bei. Aber wir sehen auch, wie groß Gottes Gnade ist, in dem, was Gott uns völlig unverdient geschenkt hat. Eigentlich hätten wir genau das Gegenteil verdient von dem, was Gott für uns getan hat. Wir hätten verdient, verurteilt zu werden. Aber Gott hat uns vergeben, er hat uns freigesprochen und er hat uns als seine Kinder angenommen. Menschliche Adoption ist ein wunderbares Bild für diese bedingungslose, für diese freie, für diese tiefe Gnade Gottes. Wenn jemand aus freien Stücken ein Kind annimmt, das nicht sein eigenes ist, es in seine Familie aufnimmt und dieses Kind mit derselben Liebe lebt, als wäre es sein eigenes Kind. Eine Vorstellung davon, was Gott mit uns gemacht hat. Und wir bekommen eine Vorstellung von der Gnade Gottes. Das hat Gott für uns gemacht. Wir waren nicht seine Kinder. Aber er hat uns angenommen und liebt uns mit derselben Liebe, mit der er seinen einzigen Sohn Jesus Christus liebt. Und das bedeutet auch, dass wir uns als Kinder Gottes nicht mehr vor Gottes Zorn fürchten müssen. Wir können uns absolut sicher sein, dass er in jedem Moment voller Wohlgefallen an uns ist und voller Freude an uns ist. Genau in demselben Maß, welche Freude er an Jesus Christus hat. Er liebt uns genauso, wie er Jesus liebt, weil er uns in Jesus Christus sieht. Das heißt, wenn Gott dich sieht, heute Morgen, dann sieht er seinen Sohn Jesus Christus, mit dem du verbunden bist. Er sieht nicht das, was du letzte Woche getan hast, wo du vielleicht versagt hast, nach Gottes Willen zu leben. Er sieht nicht, dass du vielleicht heute Morgen noch dich mit deinem Partner gestritten hast oder unfreundlich warst zu deinen Kindern. Er sieht dich in Jesus Christus. Er sieht die perfekte Gerechtigkeit und Heiligkeit von Jesus Christus und hat Freude an dir. Das heißt, wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir nicht länger vor Gott weglaufen, wie Adam und Eva es im Garten Eden getan haben, und uns verstecken vor ihm und uns schämen und seine Gegenwart meiden. Nein, Jesus hat uns das perfekte Kleid seiner Gerechtigkeit angezogen. Das bedeutet es, dass wir Gottes Empfang haben, schon jetzt, in diesem Moment, dass wir uns seiner beständigen Liebe gewiss sein können und nichts und niemand etwas daran rütteln kann. Und gleichzeitig geht mit diesem Vorrecht eine besondere Berufung einher. Später, und dazu werden wir dann noch kommen, schreibt Paulus in demselben Brief in Kapitel 5, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das heißt, ein Kind Gottes zu sein, ist das größte Privileg auf Erden. Was könnte es Besseres geben, als zu wissen, dass der Schöpfer des Universums dich unendlich liebt? Aber mit diesem Privileg geht auch eine Verantwortung einher, als ein Kind Gottes in dieser Welt zu leben, das auszuleben, zu dem oder was er aus uns gemacht hat, diese Kindschaft auszuleben und nach diesem Vorbild nachzueifern, diese Ähnlichkeit, die zwischen einem Vater und seinen Kindern besteht, auszuleben. Aber auch das ist letztlich etwas, wofür wir Gott preisen können. Denn was könnte uns Besseres passieren, dass Gott uns mehr und mehr in sein Bild verwandelt, dass er seine Wesenszüge, seinen wunderbaren Charakter immer mehr auf unser Leben aufprägt und uns immer mehr umwandelt und uns so in sein eigenes Bild umgestaltet. Kommen wir dann zu den Versen 9 und 10. Und hier erreicht Paulus den Höhepunkt seines Lobpreises. Und er schreibt dort, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. In diesen Versen lernen wir, dass wir Gott für den Segen unserer herrlichen Zukunftsperspektive preisen können. Paulus weitet hier unseren Blick und zeigt uns, wie der Segen unserer Erlösung Teil von etwas viel Größerem ist, von einem viel größeren Plan, den Gott verfolgt mit dem Universum. Und in diesen Plan hat Gott uns eingeweiht und er schenkt uns dadurch einen atemberaubenden Blick auf die Zukunft, auf das, was noch kommt und auf das, was vor uns liegt. Was ist dieser Plan, den Gott uns bekannt gemacht hat? Paulus schreibt, unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Dieses Wort vereinen oder zusammenfassen oder zusammensammeln, was es auch bedeutet, finden wir nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament, nämlich im Römerbrief, Kapitel 13. Und da verwendet Paulus das Wort, um zu sagen, seht, es gibt diese zwei Gesetzestafeln der 10 Gebote. In der ersten Gesetzestafel geht es um die Liebe zu Gott. Und in der zweiten geht es eigentlich um Gebote Menschen gegenüber. Und er sagt, die zweite Gesetzestafel, die könnte man so zusammenfassen. Und hier kommt dieses Wort zusammenfassen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alles kann man unter diesen einen Punkt bringen oder ordnen. Alle diese Gebote stehen für dieses eine Gebot oder lassen sich zusammenfassen in dem einen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Wort verwendet Paulus hier, um zu sagen, eines Tages wird alles unter Christus zusammengefasst werden. Christus ist jetzt schon das Haupt der Gemeinde, aber eines Tages wird alles, was im Himmel ist, alles, was auf der Erde ist, unter seiner Herrschaft stehen. Ein Theologe hat dazu geschrieben, jetzt noch herrscht noch Uneinigkeit im Universum. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, wird die Uneinigkeit aufhören und dann wird diese Einheit, nach der wir uns sehen, unter der Herrschaft Jesu entstehen. Paulus lässt uns hier wissen, Jesus ist nicht einfach irgendeine Randfigur in der Geschichte. Er ist nicht einfach unser persönlicher Held, dem wir uns anvertraut haben. Nein, eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und selbst alle feindlichen Mächte, die jetzt noch am Werk sind, werden seine Herrschaft anerkennen müssen. An anderer Stelle schreibt Paulus, jetzt noch seufzt die ganze Schöpfung und sehnt sich nach ihrer Wiederherstellung. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, wird all das ein Ende haben und alles unter dem König Christus zu seiner ursprünglichen Harmonie und Einheit zurückkehren. Und in diesen Plan hat Gott uns eingeweiht, den er durch Jesus Christus verwirklichen wird. Und das ist eine herrliche Perspektive für die Zukunft. Wenn das geschehen ist, gibt es keine Coronavirus mehr, es gibt keinen Krieg mehr, es gibt keine Hungersnöte mehr. Und bis das passiert ist, bis die Zeit erfüllt ist und Jesus wiedergekommen ist, befindet sich unsere Welt in einer Schieflage. Und vieles ist noch in Uneinigkeit und Disharmonie und ist einfach so, wie es nicht sein soll. Aber eines Tages, wenn Jesus Christus kommt, wird alles an seinen richtigen Platz zurückkehren und alles unter ihm zusammengefasst sein, unter seiner gütigen Herrschaft. Am Anfang habe ich gesagt, dass unsere Wertschätzung für das Gute, was uns jemand tut, mit der Zeit abnimmt. Und auch an die Gnade Gottes, auch an das, was er für uns getan hat, können wir uns irgendwie gewöhnen, wenn wir nicht mehr das herrliche Ausmaß dieser Gnade vor Augen haben. Und dann ist es nicht überraschend, dass unsere Anbetung in gleicher Weise wie eine Pflanze, die kein Wasser bekommen hat, ihren Kopf hängen lässt, die traurig ist und ihren Kopf hängen lässt, anstatt wie eine Sonnenblume der Sonne entgegen ihren Kopf aufzurichten und auszustrecken. Und Paulus hilft uns in diesen Versen wieder ganz neu, das Ausmaß der Gnade Gottes in den Blick zu nehmen. Und wir haben vorhin das in der Textlesung gehört. Paulus hat, obwohl er im Kerker war, Gott gepriesen. Und auch hier im Epheserbrief, als er diesen Brief geschrieben hat, war er für das Evangelium in Ketten gelegt. Und Paulus preist Gott hier im Epheserbrief nicht, weil alles in seinem Leben rundgelaufen ist und alles super war und alles irgendwie gepasst hat. Er schaut nicht auf seine Umstände und sagt, ja, alles klasse und jetzt habe ich Grund, Gott zu preisen. Nein, er schaut zurück in die Ewigkeit, wo er schon Gottes Gnade sieht. Und er schaut voraus in die kommende Ewigkeit, wo er Christus auf dem Thron sieht. Und er erkennt den Reichtum des Segens, den wir im Licht dieser beiden Ewigkeiten jetzt in der Gegenwart haben, nämlich, dass wir erlöste Kinder Gottes sind. Und er hilft uns, auch diese Perspektive einzunehmen und unser Leben hier auf Erden genau im Licht dieser beiden Ewigkeiten zu sehen, unserer vergangenen Erwählung und unserer zukünftigen Vollendung und das, was wir jetzt aufgrund der Gnade Gottes sind. Und wenn wir diese Perspektive mit dem Apostel teilen, dann werden wir auch mehr und mehr seinen Lobpreis teilen und in diese Anbetung mit einstimmen. Und so wird unser Leben ein Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes, wenn wir immer neu und immer tiefer ergreifen, dass Gott uns in Jesus Christus mit allem geistlichen Segen reichlich gesegnet hat. Kommen wir jetzt noch zu den Schlussversen in den Versen 11 bis 14. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er hat das alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. In diesen Versen erklärt Paulus noch einmal, wie es dazu kam, dass diese Gemeinde in Ephesus, dass sie Anteil hatten an diesem herrlichen geistlichen Erbe, wie er es nennt. Und er betont dabei noch einmal, wie die Erlösung dem Planen und dem Handeln Gottes zuzuschreiben ist. Er sagt, Gott, der Vater, hat unsere Erlösung schon vor der Erschaffung der Welt geplant. Jesus Christus, der Sohn, ist in die Geschichte eingetreten und hat diese Erlösung ausgeführt. Und der Heilige Geist hat uns diese Erlösung persönlich angeeignet und macht uns dieser Erlösung, der vollständigen Erlösung gewiss. Und er sagt, unsere ganze Erlösung von vorne bis hinten ist ein Werk des Dreieinen Gottes. Er hat alles getan, von Anfang bis zum Ende ist es ein Werk seiner Gnade. Alles kommt von Gott und deshalb dient auch alles der Anbetung Gottes. Und zu diesem Zweck, sagt er letztlich, existiert die Gemeinde, nämlich zum Lobpreis dieser herrlichen Gnade Gottes in Jesus Christus. Damit wird aller menschlichen Egozentrik und alles ausgerichtet sein, einfach auf uns selbst und dass wir uns Menschen in den Mittelpunkt stellen. Damit wird gezeigt, wie töricht es letztlich ist, wenn wir begreifen, dass Gott durch diese wunderbare Erlösung verherrlicht werden soll. Und dann sagt er aber trotzdem, dass die Epheser, und das gilt auch für uns, nicht völlig untätig waren. Er sagt, zunächst hatten die Epheser die Botschaft der Wahrheit, nämlich das Evangelium, gehört. Und dann haben sie dieses Evangelium geglaubt. Und jetzt gehören auch sie zu denen, die ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Das heißt, es ist der persönliche Glaube an die frohe Botschaft, dass Jesus Christus dieser herrliche Retter ist, der uns mit diesem Jesus Christus verbindet und uns so Anteil an dieser Erlösung gibt. Und wer das annimmt, diese einfache Botschaft, als eine Botschaft von Gott, dass Jesus Christus für mich persönlich gestorben ist und mich persönlich erlöst hat, der wird mit dem Heiligen Geist beschenkt, wie Paulus es hier sagt. Und dieser Heilige Geist ist dann eine Bestätigung, dass wir Gottes Eigentum geworden sind und nicht mehr uns selbst gehören und nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Gott. Und es ist auch quasi wie so eine Anzahlung für die vollständige Erlösung in der Zukunft. Und Paulus sagt, Gott verbirgt sich mit dem Heiligen Geist dafür, dass er das Werk, was er in dir begonnen hat, auch vollenden wird. Also all das gehört zu dem geistlichen Segen, den Gott uns in Jesus Christus schenkt. Eine vollständige Erlösung, die allein auf seiner Gnade beruht und deshalb zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade dient. Ich möchte ganz kurz noch mit drei praktischen Anwendungen schließen. Erstens, Paulus gibt uns hier ein Muster, wie wir beten und insbesondere das und wofür wir Gott preisen sollen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich stelle immer wieder fest, in meinem Gebetsleben geht es oft um die Dinge, die ich heute und morgen brauche, um hauptsächlich um meine Bitten, die ich vor Gott bringe. Und Paulus lehrt uns hier, unseren Horizont etwas zu erweitern beim Beten und tatsächlich mit Worten Gott zu preisen für den geistlichen Segen, den er uns in Christus geschenkt hat. Georg Müller, der ganz viele Waisenhäuser in England aufgebaut hat, der hat sich es zur Gewohnheit gemacht, vor dem Beten, bevor er gebetet hat, in der Bibel zu lesen und hat gesagt, ich wurde nie enttäuscht, etwas über Gottes Wesen oder über Gottes Taten mir gegenüber zu finden, wofür ich Gott preisen konnte. Dann das Zweite. Gott hat sich eine Gemeinde erlöst. Gott hat sich eine Gemeinde erlöst. Natürlich hat diese Erlösung persönliche Bedeutung für jeden einzelnen Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Aber hier in diesem Text und auch im restlichen Epheserbrief steht, dass wir der Gemeinde im Vordergrund und nicht das Ich des einzelnen Christen. Erlöst zu sein bedeutet also mehr als eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, sondern es bedeutet, gemeinsam mit den Brüdern und Schwestern zum Volk Gottes, zur Gemeinde des Herrn zu gehören und mit ihnen gemeinsam Gott zu preisen. Und wer sagt, ja, ich kann mein Christsein auch irgendwie alleine leben und ich kann auch zu Hause Gottesdienst feiern und da für mich alleine beten und Gott danken, der hat diese Dimension, die Paulus in diesen Versen beschreibt, noch nicht verstanden. Wir sind eine Gemeinde, die Gott erlöst hat. Und deshalb drittens hat Gott uns eine ganz besondere Gabe gegeben, nämlich das gemeinsame Singen im Gottesdienst, um ihn für seine Gnade zu loben und uns gemeinsam in diesem Lobpreis Gottes zu bestärken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal komme ich in den Gottesdienst und mir ist nicht so sehr danach, Gott zu loben. Aber dann durch das gemeinsame Singen mit euch, durch das gemeinsame Loben von Gott mit euch, wird mir erneut bewusst, wie viel Grund ich habe, egal wie ich mich gerade fühle, Gott zu loben für seine herrliche Gnade. Und vielleicht ist es dir nicht so bewusst, aber wenn du hier im Gottesdienst bist und von Herzen mitsingst und Gott lobst, dann bist du dadurch eine Ermutigung für deine Geschwister, auch sich wieder ganz neu auf diese Gnade zu besinnen, auf das, was Gott für uns getan hat, wer er für uns ist und sie einfach darin zu ermutigen, auch Gott zu loben. Und ich möchte das an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Vielleicht sagst du, ja, ich kann nicht so gut singen. Gott ist es egal und uns ist es auch egal, wie gut du singen kannst. Es ist nicht wichtig, ob du besonders schön singen kannst oder ob du besonders gut singen kannst. Es kommt darauf an, dass wir einfach Gott gemeinsam für diese Gnade loben und einander dadurch auch ermutigen. Das heißt, es ist nicht wichtig, ob du jetzt die Töne triffst, sondern es geht einfach darum, Gott aus Herzen für das zu danken und ihn dafür zu preisen, was er für dich und für uns getan hat. Das bedeutet, wenn dir vielleicht manchmal nicht danach zumute ist, Gott zu loben und nicht in den Gottesdienst zu kommen, dann bleibe nicht zu Hause, sondern komm trotzdem in den Gottesdienst und lass dich durch den Lobpreis der anderen Geschwister wieder ganz neu anstecken, Gott mit ihnen zu loben. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Himmlischer Vater, wir preisen dich dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns deine Gnade in Jesus Christus gezeigt hast und dass du uns Anteil gegeben hast an all den geistlichen Segnungen, die wir hier sehen. Danke, dass du uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt hast, um uns heilig und untadelig vor dich zu stellen. Danke, dass du dich nicht hast abschrecken lassen von unserer Sünde, sondern dass du uns trotzdem geliebt hast. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hast, um uns zu erlösen. Er hat sein kostbares Blut für uns vergossen, damit wir deine Kinder werden konnten. Herr, wie tief ist deine Barmherzigkeit und deine Liebe zu uns. Herr, wir preisen dich dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und uns versiegelt hast mit ihm, uns festgemacht hast in dir und uns die Gewissheit dadurch gibst, dass du dein Werk in uns vollenden wirst, was du angefangen hast. Herr, und wir preisen dich dafür, dass du uns die Augen dafür geöffnet hast, was du in diesem Universum vorhast, dass du eines Tages alles unter Jesus Christus vereinen wirst, zusammenfassen wirst und er auf dem Thron sitzen wird und alles ihm dienen wird und seiner Herrschaft unterstehen wird und dass dann alles wieder so ist, wie es einmal war und wie es sein soll. Herr, wir bitten dich, dass du uns Tag für Tag erneuerst in unserer Anbetung, dass wir ein tieferes Verständnis von deiner Gnade bekommen und dich mit unserem ganzen Leben loben und preisen. Amen.